Wo vor zwei Wochen der Benjamin mich angefragt hat, ob ich da komme und predige, sei irgendein Gastreferent ausgefallen, habe ich mich natürlich riesig gefreut und gerade zugesagt. Es ist auch gut aufgegangen, weil bei uns predigt heute das erste Mal ein Praktikant. Ich bin Pastor in der FEG Goldach, seit 5 Jahren dort und etwa seit 3,5 Jahren Hauptpastor. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, etwa 1993 bis 2001, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo mein Vater der Pastor war, gleich alt wie ich jetzt. Und eine ganz spezielle Situation für mich, ein bisschen emotional auch. Und uns geht es allen gut und ich bringe ganz liebe Grüße von meiner ganzen Familie, von der Jeanette und von Peter, die weilen momentan gerade in der Karibik. Aber sie bringen auch ganz liebe Grüße mit. Vieles habe ich wieder vergessen aus dieser Zeit, aber eine Szene hat sich bei mir mega eingebrannt. Darum habe ich es so schön gefunden, wo auch die Kinder da waren. Ich bin dort oben gestanden, ich weiß nicht mehr, so 11, 12. Und wir haben gerade so den Abschluss von dem Umbau da angeschaut. Wir waren ja noch im alten Saal. Wer hätte da gedacht, dass ich 20 Jahre später da auf der Kanzel eingeladen werde und Pastor berufen wird und Gott mich da anführt? Aber da in dieser Gemeinde sind meine Wurzeln vom Glauben geschlagen worden. Ihr seid dafür verantwortlich, vielleicht eure Vorfahren oder die vor euch da waren, falls ihr mich nicht kennt. Aber ich bin wirklich, bin da in die Kinderschule gegangen und habe die Lehrer zu Weissglut gebracht. Ich weiß nicht, wer sich noch mal erinnert. Ich möchte mich da herzlich entschuldigen, wenn es da zu Unstimmigkeiten gekommen sind. Wir waren ja sehr temperamentvolle Familie. Aber da in der Gemeinde ist in mein Kinderherz ein Samenkorn gelegt worden mit Namen von Glauben. Und ich hoffe auch, dass die Kinder da auch so ein Leben erleben dürfen, wo Gott sie führt. Und da dafür möchte ich auch meinen Dank aussprechen, euch als Gemeinde. Das ist meine Familie, meine Frau. Sie weilt sich am Freitag in Deutschland. Sie kommt aus Deutschland, ist dort bei ihren Schwiegereltern. Und ich freue mich, heute nach dem Gottesdienst dort rauszufahren, um sie und unseren Sohn, der seit 3 Monaten auf der Welt ist, wieder zurückzuholen. Ich vermisse sie ganz fest. Wir sind seit 6,5 Jahren verheiratet miteinander. Verwurzelt. Wunderschönes Bild. Sehr speziell auch, weil da meine Wurzeln angefangen haben. Wir wünschen ja uns verwurzelt sein und oft kommt uns das Bild vom Psalm 1 in Sinn. So ein Baum pflanzt. Ich wechsle auf Hochdeutsch, genau, damit Sie alle gut verstehen, auf Schriftsprache. Wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der immer grün ist, ein Mensch, der Gott lieb hat und immer tief verwurzelt ist. Doch zugegeben, oft fühle ich mich nicht so wie dieser Baum, eher wie dieser hier. Mit der Frage, wo hat mich Gott denn eigentlich hingepflanzt? Ganz passend, wir haben viel von Wüste gehört. Ein Baum in der Steppwüste in Afrika, irgendwo ein Akazienbaum. Wo hat mich da Gott nur eingepflanzt? Ich dachte, ich werde mit Segen überschwemmt, aber mein Leben ist oft zäh, staubig und trocken. Und man fragt sich, Gott, wo bist du? Gott, warum tust du nichts? Gott, greif doch ein. Meine Eltern haben das Haus voll ukrainischer Flüchtlinge. Die hüten momentan das Haus, während meine Eltern in den Ferien sind. Eine ganz tolle 5-köpfige Familie. Sie sind Christen und sie haben dann auch gesagt, hey, betet mit uns, dass unsere Herzen nicht verbittert werden. Diesen Freitag müssen wir eine 22-jährige junge Frau beerdigen, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Und wir haben vorhin ganz verschiedene schlimme Situationen auch gehört, wo Sonja erlebt oder miterlebt hat. Oft gibt es Momente, wo Hiob-Botschaften wie Donnerschläge in unser Leben hineinkommen. Vielleicht bist du gerade auch in einer solchen schweren Lage. Vielleicht geht es dir auch richtig gut und du schwebst gerade auf Wolke 7. Mega schön, dass du hier bist. Aber vielleicht gerade auch in diesen Momenten scheint uns Gott weit fern zu sein. Und dann fühlt man sich, wie der Autor von der Bibel so wunderschön beschreibt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So dürstet meine Seele Gott zu dir. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir die Klagelieder haben und die Psalmen, die uns auch daran erinnern und für mich auch die Glaubwürdigkeit der Bibel bestätigen. Ungeschönt darf man einfach seine Klagen vor Gott bringen. Und so ein Gebet möchte ich gerne mit euch teilen. Es ist nicht aus den Psalmen oder aus den Klageliedern, sondern aus Jesaja, wo das ganze Volk klagt. Ich lese aus Jesaja 63, Verse 15. Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht, dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Befreier. Das ist von jeher dein Name. Warum lässt du uns in die Irre gehen, sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu, wir sind doch deine Knechte. Wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Feinde traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern, denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, sodass die Berge vor dir beben. Gott wird als fern empfunden. Man hört schmerzlich den Schrei. Ich habe es auch versucht, so mit einem Schmerzensschrei rauszubrüllen. Man spürt förmlich diese Probleme vom Volk Israel. Er ist weit weg. Er scheint uninteressiert für unsere Probleme im Alltag. Schau doch vom Himmel herab. Man könnte auch sagen, siehst du nicht, wie dein Volk verzweifelt ist? Es ist gefangen genommen, umzingelt von Feinden. Sie wurden in ein fremdes Land verschleppt. Babylon hat in dieser Zeit den Rest, der noch in Jerusalem bzw. in Israel übrig blieb, weggenommen, gefangen genommen. Und der Rest, der noch irgendwo zu finden war in Jerusalem, hat sich aus dem Staub gemacht. Und dann die dringende Bitte zum Himmel, reiß doch den Himmel auf und komm herab. Jetzt musst du eingreifen wie früher. Du hast doch uns durch das Ägyptenland durchgeführt, durchgetragen. Du warst doch da und hast uns geholfen. Wir wissen um dein Wirken aus der Vergangenheit, aber wir vermissen es in der Gegenwart. Wir haben dich, Gott, in Erinnerung. Wir haben dich doch erfahren, oder? Man spürt förmlich, dass da im Inneren etwas abgeht. Der Beter ringt mit sich selbst oder das ganze Volk ringt mit Gott. Unseren Besitz haben wir verloren. Unsere Heimat, Jerusalem, Israel ist zerstört. Und langsam verlieren wir auch die Hoffnung, dass es jemals wieder anders werden könnte. Dass es jemals wieder gut werden könnte. Es wenden sich alle gegen uns. Nach dem äußeren Zerfall, also die Stadt, die eingenommen wurde, kommt es zum inneren Zerfall. Gott, du warst doch früher näher, oder? Haben wir uns das alles nur eingebildet? Heute können wir fragen, hat der Philosoph Nietzsche doch recht gehabt, als er sagte, Religion ist das Doping des Volkes? Haben wir uns es nur eingebildet? Warum erleben wir nicht mehr? Warum sehen wir dein Eingreifen nicht mehr? Gott, warum? Das anklagende Gebet ist aus dem Schmerz geboren Und jeder Christ kennt ein solcher Schmerz. Wenn jemand sagt, ich folge Jesus von ganzem Herzen nach, aber kennt kein Leid, der ist ein Träumer. Ja, noch mehr, er ist sogar ein Lügner. Weil wenn man Jesus nachfolgt, dann wird man leiden. Leiden hat viele Gründe und Ursachen. Anklagen warten jene, die von Krankheit gepeinigt sind. Gott, greif ein, rufen sie. Es ist mir doch schon mal besser gegangen. Warum jetzt nicht? Andere hoffen, dass Medikamente, eine Impfung oder was auch immer wirkt und sich ein besseres Lebensgefühl einsetzt. Sie rufen, reiß doch den Himmel auf, komm herab. Lass unsere Familienverhältnisse endlich wieder funktionieren. Gott, wie lange bete ich schon für meine Lieben? Und es bewegt sich einfach nichts. Es scheint immer schlimmer zu werden, immer endgültiger. Jobsuche, Wohnungssuche, die Frage nach dem richtigen Partner. Schmerzlich erwarten wir, dass Gott den Himmel aufreißt, Recht schafft, uns erlöst, schwache Opfer, erniedrigte, zerschlagene, Missbrauchsopfer zu ihrem Recht hilft. Warum dringt mein Gebet nicht durch? Reicht es nur bis zur Decke? Der Theologe Jürgen Moltmann hat in seinem Schmerz, persönlich auch schwer krank gewesen, hat es einmal so folgendermaßen formuliert: Meine Frage war nicht, warum lässt Gott das zu, sondern mein Gott, wo bist du? Und damit fang mein Suchen nach Gott an. So wie auch in diesem Bibeltext: Gott, wo bist du? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber dieses Gebet enthält etwas Tröstliches in all dem Schmerz. Und zwar ist es eine der wenigen Stellen im Alten Testament, wo das Volk Israel Gott als den Vater anspricht. Du bist doch unser Vater. Und das Volk Israel erinnert Gott zu sagen dran, was eigentlich seine Aufgabe als Vater ist. Wir haben heute das Neue Testament und wir wissen, wo Jesus in die Runde fragt: Und wer von euch ist wie ein Vater, der, wenn das Kind etwas bittet, einen Stein gibt? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Und fährt weiter: Wenn Menschen schon böse sind und wissen, was sie ihren Kindern geben sollen, wie viel mehr wird denn der himmlische Vater denen geben, die ihn darum bitten? Der berühmte Pastor Wilhelm Busch sagte mal, hat eine Anekdote aus der Kindheit erzählt und er hat gesagt: Ich erinnere mich an meine Kindheit, das war ja noch eine ganz andere Zeit, wo es noch nicht so prall gefüllte Supermärkte mit Pralinen und Schokoladen gibt. Und jedes Mal, wo der Onkel kam, er hat die Taschen gefüllt gehabt mit Pralinen. Und er erinnert sich an den Moment, dass er eigentlich nur die Schokolade gesehen hat, aber nicht den Onkel selbst. Er wollte nur die Geschenke und er schlussfolgerte: So machen es die meisten mit dem Heiland. Sie wollen etwas von Gott, aber nicht ihn selbst. Und wir befinden uns manchmal in einer sehr schweren Lage. Wir sehen und hören, dass Gott Gebete erhört, Kranke heilt. Aber dann sehen wir auf der anderen Seite, dass Menschen gefangen bleiben in ihrer Suchtkrankheit. Gefangen in ihren Depressionen, auch Christen. Und Menschen, die mit ihren unerfüllten Wünschen leben müssen. Es ist ein großes Geschenk, dass wir unseren Sohn haben dürfen. Es ist auch eine große Gebetserhörung. Ja, dass Gott uns ein Kind geschenkt hat. Lange wussten wir auch nicht, ob es überhaupt geht. Und es gibt Leute, die erleben eine Ehe oder eine sind kinderlos. Wir erleben beides. Und manchmal bekommen wir das Gefühl, mein Gebet nützt gar nichts. Warum sollen wir denn überhaupt noch beten? Wir leben in diesem Spannungsfeld. Ich möchte gerne im Neuen Testament die Bibelstelle dazu nehmen aus Lukas 11. Da sind wir in einer Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern erzählt. Leider haben wir diese Geschichte, manchmal wünschte ich, ich hätte die Bild, nicht nur Text, sondern auch Video und all die Emotionen, die dazu mal waren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich lustig zu und her ging in dieser Situation. Also die Jünger haben sich ziemlich kaputt gelacht. Also die Zuhörer waren wahrscheinlich haben sich gekrümmt vor Lachen. Und in ihrem Lachen ist ja oft auch eine Art, wo das Herz aufgeht und wo Jesus dann in seiner tiefen Ernsthaftigkeit erzählt hat, wer Gott ist, nämlich großzügig. Es spielt sich so ab, dass ein Mann eines Nachts kommt zu seinem Freund und um ihn etwas bittet, weil er nichts mehr hat. Und das ist ganz üblich in dieser Region, dass man in der Nacht oder wenn es Abend geworden ist, weil es am Tag viel zu heiß ist, kommt man vorbei und die Leute sind alle gastfreundlich. Und das ist völlig normal und selbstverständlich, dass man seinem Freund hilft, wenn er kein Brot mehr hat oder keine Milch mehr. Und jetzt sagt Jesus, dass dieser Mann seinen Freund abgelehnt hat. Hört ihr das Lachen der Zuhörer? Was, echt? Das ist doch unmöglich. Das geht doch gar nicht. Was für ein komischer Typ. Doch dieser komische Typ sagt mir, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist zugeschlossen und meine Kinder liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen, um dir etwas zu geben. Hört ihr das Lachen der Jünger? Was für eine schlechte Ausrede. Meine Kinder liegen schon im Bett und ich auch und ich kann nicht mehr aufstehen. Also ich weiß nicht, aber wenn Jesus Humor hat, hier hat er sicher gezeigt. Und dann kommt Jesus zu seiner Hauptaussage, da wo die Herzen weit offen sind, und wenn er schon nicht aufsteht, dann wenigstens vom unverschämten Drängen von seinem Freund. Und er wird ihm so viel geben, wie er bedarf. Und dann bittet genauso und es wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Wisst ihr, die Bibel ist für mich nicht zufällig vom Himmel oben runtergefallen, sondern alles hat seinen, Gott hat wunderbar die Menschen geführt durch seinen Heiligen Geist. Und auch wie es drinsteht, macht alles Sinn. Und vor dem Beispiel ist das bekannte Vater unser. Und dieses Gleichnis oder dieses Bild von diesem komischen Typen, wo Jesus erzählt, der seine Gastfreundschaft auf die Probe stellt, erklärt eigentlich, wie wir das Vaterunser oder das Gebet im Allgemeinen anwenden sollen. Die frohe Botschaft, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, ist, Gott ist der Vater, der gerne gibt. Die Frage ist eher, was gibt Gott denn? Das ist eine Anfrage im Gebet im Allgemeinen. Was gibt Gott? Wie erhört Gott unsere Gebete? Und wir dürfen hier keine Abkürzung einbauen und den Irrtum begehen, dass in diesem Wort gemeint ist, alles, was wir bitten, das werden wir auch bekommen. Es geht hier nicht um ein Versprechen, sondern was Gott hier gibt uns auf Erden, sondern eine Anweisung für das Gebet. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es erklärt uns, wie wir beten sollen. Und es erklärt auch, dass Gott unsere Gebete hört. Also sie reichen nicht nur die Zimmerdecke, wenn wir das manchmal fühlen, sondern sie kommen bei Gott an. Vielleicht antwortet er gar nicht. In diesem Moment scheint Gott furchtbar weit weg. Ja, wir haben das Gefühl, Gott ist verborgen, hat sich versteckt. Aber wir dürfen gewiss sein, Gott hört uns. Das ist die Zusage, die Jesus hier seinen Jüngern macht. Und auch wir dürfen daran vertrauen. Und dass wir nicht aufhören, aufsässig bleiben, klopfen, machen, ringen, wie es das Volk Israel als Vorbild uns vorgemacht hat, mit diesem Gebet. Sie sind vor Gott gegangen und haben gestürmt. Nochmals zu diesem Bild, ich bin kein Biologe, und kein Gartenwissenschaftler, vielleicht die Sonja kennt sich da wahrscheinlich mehr aus. Auf jeden Fall haben Forscher herausgefunden, dass diese Bäume 80 Meter tiefe Wurzeln in die Erde runter haben. Weil dort finden sie wahrscheinlich Wasserquellen. Und ich Schweizer frage mich manchmal, wie tief grabe ich eigentlich? Gebe ich gleich auf, wenn keine Antwort kommt? Oder dürfen wir auch aus der Wüste lernen? Durchhalten, ringen, dranbleiben. Hören wir auf zu beten, wenn unser Wunsch oder es nicht nach unseren Wünschen weitergeht? Oder fangen wir dann erst richtig an, Gott zu suchen, mit ihm zu ringen, vor Gott zu kommen? Wir Menschen wissen ja oft gar nicht, was wir beten sollen. Also vielleicht wisst ihr es, ich oft nicht, bin oft überfordert. Ich komme oft auch in überforderte Situationen, wo junge Menschen sterben. In unserer Gemeinde sind seit den letzten 4 Jahren 3 junge Menschen gestorben und immer wieder totale Überforderungen, immer wieder Schwierigkeiten und auch immer wieder zu sehen, wie Gott auch durchträgt in diesen ganzen Familien. Der Heilige Geist bringt unsere Anliegen, die wir nicht aussprechen können vor Gott, mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und Gebet mit Gott ist ja Gespräch mit ihm. Und indem wir all unsere Bitten unter Gottes Willen stellen, so wie auch in dieser Geschichte, dieses Beispiel nach diesem Vater unser kommt, so ist auch unser Gebet, unser persönliches Gebet in diese Struktur eingebaut. Es geht nicht um die Erfüllung der persönlichen Wohlstand, sondern dass Gottes Reich durchbricht. Alle Bitten, das tägliche Brot, die Vergebung der Schuld, die Bewahrung vom Bösen und all das Weitere, steht unter der Bitte, dein Wille geschehe, dass sein Reich komme und er kommt. Oft dreht sich das Gebet um meine Wünsche, um meine Gedanken, so ist es zumindest bei mir. Ich bete immer für meine Wünsche, das ist im ersten Moment auch ziemlich gut, weil Gott sagt ja, wir dürfen all unsere Sorgen zu ihm bringen. Aber wir wollen ja nicht nur die Schokoladen und Pralinen von Gott, sondern wir wollen ihn kennenlernen. Und ihn, warum? Weil in ihm, in Jesus, alle Schätze der Weisheit liegen. In ihm finden wir Erfüllung und die Stillung von all unseren Sehnsüchten und der Frieden, der unser Verstand übersteigt. Der Hauptzweck des Gebetes, das wisst ihr auch als langjähriger Beter, ist nicht, dass unser Leben einfacher wird oder wir magische Superkräfte haben, auch wenn das manchmal sehr cool wäre. Aber es geht schlicht einfach darum, dass wir Gott kennenlernen. Mit ihm ins Gespräch kommen, mit ihm verwunden sind und tiefe Wurzeln schlagen, dass wenn ein Wind kommt, wir feststehen und keine Angst haben müssen, weil wir wissen, Gott trägt durch. Und ich bin sehr dankbar, dass auch Gott von seinem Sohn ein Gebet nicht erhört hat. Vielleicht kennt ihr auch diese Stelle. Jesus hat zu seinem himmlischen Vater gebetet, dass doch der bittere, schwere Kelch an ihm vorübergehe. Aber Gott hat gesagt Nein. Und wir sind alle sehr dankbar, dass Gott Nein gesagt hat. Wir kennen das große Bild nicht. Aber wir wissen jetzt, dass Gott seinen Sohn nicht im Stich gelassen hat, sondern nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. Und das ist die Grundlage von unserem Glauben und auch die Freude. Wobei ich hier ein Gebet noch anmerken möchte, dass Gott jederzeit erfüllt. Das ist das einzige Gebet meines Wissens, das Gott immer erhört. Und zwar ist das das Gebet um Vergebung der Sünden. Das hat Gott versprochen in seinem Wort. Ist jemand treu und bekennt seine Schuld, dann wird Gott vergeben, sofort und immer. Wenn wir uns nach Gott ausrichten, finden wir Trost darin, dass nicht mein Wille, sondern Gottes Wille geschehen soll. Ja, ich wiederhole nochmal, ihr habt es richtig gehört, das ist auch meine Erkenntnis in vielen Ringen und vielem Leben in unerfüllten Momenten. Wir finden Trost darin, dass Gottes Wille geschehe und nicht unser Wille. Jesus erzählt uns, dass wir uns mutig und dreist zu Gott halten sollen. keine Bedenken habe, keine falsche Vorstellung, nicht fromm reden, sondern einfach, wie es uns aus unserem Herz raussprudelt. Wir sollen beten und dranbleiben. Warum nicht mit einer Klage anfangen und einfach schreien? Ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten, manchmal bin ich auch ein bisschen lauter beim Beten, weil ich einfach, das muss raus. Die Emotionen müssen raus. Wir müssen Gott anklagen. Warum? Gott möchte, dass er angeklagt wird, weil darin hat er die Möglichkeit, uns zu antworten. Wenn wir Gott gar nicht suchen, dann wird er auch nicht antworten. Also lasst uns gemeinsam in den Ohren legen, dass sein Reich komme, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, ihn, den liebenden Vater, kennenlernen, in unserem Umfeld, in unseren Familien, dass wir in Wüstenzeiten nicht vertrocknen, sondern unsere Wurzeln tiefer schlagen. Suchen wir Gott im Leid, man wird überrascht sein, dass Gott genau da uns begegnet, auf einer neuen und tiefen Ebene. Ich möchte euch ermutigen, dass wir gemeinsam beten für die, die den Weg mit Jesus mal erlebt haben, aber irgendwie auf ihr Wege geraten sind. Ich möchte uns ermutigen, dass wir für all die Anliegen, die Sonja uns gegeben hat, dass wir die nicht heute Mittag an der Tür wieder vergessen, wenn wir rausgehen, sondern dranbleiben. Und dafür brauchen wir die Gemeinde, dass wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen. Und deshalb möchte ich zum Schluss ganz praktisch werden. Dazu bitte ich euch aufzustehen. Und zwar beten wir genauso, wie es auch Jesus seine Jünger gelehrt hat, dass wir zuerst diese Unterordnung machen, unser Vater im Himmel, und dann können wir all unsere persönlichen Anliegen vor Gott bringen. Das dürfen wir jetzt im Stillen machen, ihr dürft dann zu Hause laut schreien. Also wir beginnen zusammen mit unser Vater im Himmel und ich wechsle dann die Folie, damit, genau. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Und du darfst gewiss sein, Gott hat dein Gebet erhört. Und jetzt beten wir als ganze Gemeinde weiter mit: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für all das, was du immer wieder neu schenkst. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst und du möchtest, dass wir zu dir kommen. Weil dort findet die Begegnung statt. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen, der da drin ist, dass wir durch die Begegnung mit dir ermutigt werden. Weil du bist ein Gott, der durchtreibt. Du bist ein Gott, der uns am Leben erhaltet. Du bist ein Gott, der Heilig schafft. Du bist ein Gott, der zerbrochene Herzen wiederherstellt. Und du kennst unsere Herzen. Und ich danke dir, dass du es zum Guten wenden wirst. Weil du ein Vater bist, der grosszügig ist. In Jesu Namen. Amen.